Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.
Herzlich willkommen zum Update Heim-EM.
Herzlich willkommen, hallo.
Julian Trager und Alexandra Maul mal wieder.
In the house.
Und die wichtigste Frage, Julian, hast du die Online-Petition unterschrieben?
Nein.
Nicht?
Nee.
Hältst du das auch für schwachsinnig?
Natürlich, das ist ja natürlich ein Gaudi, nehme ich mal an.
Ich hoffe, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das ernsthaft vermutet.
Es ist ja ein bisschen ein Gaudi, nehme ich an, um das ein bisschen am Korn zu nehmen und sich vielleicht ein bisschen abzureagieren, was immer noch am Freitag passiert ist. Aber ich glaube, ich habe noch nie eine Online-Petition oder eine Petition unterschrieben.
Ich glaube, ich einmal für mehr Schutz für Bienen.
Ah, okay.
Das war natürlich wichtig.
Ja, das Wiederholungsspiel ist schon wichtiger.
Die Hand Sottels hat die Bild-Zeitung betitelt.
Ja, das ist gut, das ist gut.
Gut, Schorella natürlich auf seine Frisur.
Ja, ja.
Er hat dann im Interview eigentlich nur gesagt, dass er natürlich die Leistung des Schiedsrichters bzw. die Entscheidung respektiert. Und da muss man natürlich dahinter sein.
Seine, ja. Mit einem kleinen Grinsen, glaube ich.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Und naja, der Vergleich war natürlich zur Hand Gottes, was ich jetzt ein bisschen...
Die Hand Sottels, ja. Bildzeitung kann man sagen, was man will. Ab und zu haben wir schon eine richtig gute Überschrift.
Richtiger Banger. Für nix und wieder nix wahrscheinlich. Ja, und die Spanier lästern über Julian Nagelsmann, weil er schlechter Verlierer ist.
Habe ich auch gelesen, aber ich kann es ehrlich gesagt gar nicht verstehen.
Ich auch nicht. Ich glaube, sie haben sich beschwert, weil er nicht gleich gratuliert hat, sondern gesagt hat, ja,
oh mein Gott,
das ist unfair war und Schiedsrichter für Spanien und dementsprechend. Aber gut.
Ach ja, was sollst du sagen?
Da kannst du nicht viel sagen.
Nee, das ist doch eigentlich auch verständlich. Ich meine, wenn man so ein Spiel verliert, dass man dann vielleicht erstmal hadert mit dem Spielverlauf, mit der Schiedsrichterentscheidung, mit der Welt, mit der Handzottels, keine Ahnung.
Vor allem ist es ja die EM in einem eigenen Land. Also ich verstehe schon, dass man da
ja
vielleicht nochmal enttäuscht ist.
Das wird er als Bundestrainer
nicht mehr erleben,
ja. Wer weiß, wann wir alle überhaupt mal wieder eine Heim-EM erleben.
Ja, oder irgendwie einen Weltmeistertitel, so wie damals, 2014.
Deswegen kann man das schon verstehen und er hat sie ihnen ja dann auch gratuliert. Also
ich meine,
vielleicht hat da die spanische Presse oder die Spanier einfach zu wenig
Empathie gezeigt.
Oder Inhalt gehabt an diesen Tagen.
Ja, so
irgendwas
Sommerloch.
Muss man immer berichten, so Sommerloch in, während der EM, so die spielfreien Tage sind schon nervig irgendwie, oder? Wie geht's dir?
Ich habe gestern mal wieder das Amberger Bergfest besucht und dann tatsächlich einfach mal wieder Netflix, den Button betätigt.
Okay,
kurz überlegt, ob ich die Kimmich-Doku schaue, keinen Bock gehabt.
Ich habe schon ein bisschen Angst, so nach Sonntag, dass ich in ein Loch fall.
Müssen wir dich rausholen.
Ich hoffe, Olympia beginnt bald.
Ja, ohne Sada Debritz.
Das stimmt, ja.
Aber na, also ihr habt ja einen Fehlpass-Podcast auch noch.
Richtig, das geht aber bald wieder los.
Das kriegen wir schon hin. Aber kommen wir mal zum Turnier. Jetzt haben wir zwar Pause, aber ich meine, die Franzosen feiern das Wahlergebnis. Die Engländer schimpfen über Kane, so wie Portugal über Ronaldo. Aber wer waren jetzt so in dem Turnier eigentlich so deine Tops und Flops?
Tops und Flops. Beginnen wir gleich mit den Flops.
Machen wir am ersten Flop.
Du hast es schon gleich gesagt, Cristiano Ronaldo. Obwohl es für mich nicht überraschend war. Aber für mich war eher der Flop, dass er das nicht einsieht, dass er über seinen Zenit hinaus ist und dass der Trainer das nicht einsieht oder keine Angst davor hat, ihn auszuwechseln, auf die Bank zu setzen. Also das war, für mich war es ein bisschen so, die Portugiesen mit dieser Mannschaft, mit dem Kader, was sie haben sie irgendwie das Turnier ein bisschen geopfert, um in Ronaldo nicht sagen zu müssen, hey, deine Zeit ist vorbei.
Ja, und ich glaube, er sieht es jetzt gar nicht so richtig an, oder? Hat er überlegt, ob er in zwei Jahren nochmal spielt?
Ja, freilich. Also kann ich mir gut vorstellen, dass er da nochmal drin. WM-Titel hat er ja noch nicht.
Ja, ich verstehe nur
und
nicht.
Und irgendeinen WM-Rekord will er vielleicht auch noch brechen.
Ja, irgendwann ist es halt gut und irgendwann sollte man es halt auch einsehen, dass es einfach nicht so läuft, wie man manchmal will. Und irgendwann muss man halt auch merken, dass die Zeit gekommen ist. Der war schon für mich auch richtig enttäuschend. Und ja, so mein Flop, Harry Kane haben wir schon gesagt. Insgesamt der englische Fußball.
Englische Offensive, englische Defensive, englischer Trainer.
Ja, eigentlich hätte es alles rundum erneuern müssen. Ja. Aber wann?
Es ist also, was die machen mit dem Fußball, mit dieser Mannschaft, das ist schon irgendwie gefühlt ein Verbrechen an der Fußballmenschlichkeit, keine Ahnung.
Mir tut es eigentlich leid für die Fans, weil du erwartest ja eigentlich viel von denen. Die haben bis jetzt immer hohe Erwartungen gehabt und ich glaube, sie sind nie erfüllt worden. Jetzt haben sie immer mal Elfmeterschießen gewonnen in einem Turnier. Aber was die bringen,
ja, klar. Und dann haben die Fans ja auch noch teilweise nur Radler im Stadion. Das ist hart.
Ja, ich glaube aber, wenn man sich dieses Bier in England teilweise so ein bisschen gibt.
Na, ich meine jetzt im Stadion, die englischen Fans, die da extra rüberfliegen.
Die sollen aber doch nicht. Vielleicht.
Und dann sich das Gekicke mit Radler antun
müssen. Ach so, du meinst, sie könnten sich wenigstens schön saufen, und weil das dürfen sie. Das ist wahrscheinlich der Flop der EM für die Engländer, dass es einfach nur Radler gibt oder so Lightbier.
Aber trotzdem hat es ja einer geschafft, so besoffen zu sein, angeblich, dass er dann im Stadion eingeschlafen ist in Gelsenkirchen und irgendwann in der Nacht alleine aufgewacht ist.
Ja, was ich mich da auch frage, was macht das Stadionpersonal?
Also, das ist auch ein Flop,
Stadionpersonal. Ja, also den müsste man doch eigentlich finden, oder? Dass sich der so versteckt. Keine Ahnung. Ja, und für mich nicht nur der englische Fußball, auch die Franzosen haben mich eigentlich nicht überzeugt.
Ja, nicht überzeugt, aber als Flop würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ich meine, die Engländer sind auch im Halbfinale, aber das ist, ja, wie schon gesagt, der Fußball ist eine Katastrophe. Und die Franzosen, habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, die haben irgendwie trotzdem nur ein Konzept, den Didier Deschamps, ich meine, davon können wir halten, was wir wollen, bei der Offensive so zu spielen zu lassen, aber die können wir wenigstens verteidigen, sozusagen. Das können ja die Engländer irgendwie auch nicht.
Das stimmt, ja. Und für mich, im Gegensatz zu zum Beispiel die Türkei, die politische Einstellung von den Franzosen, wie sie auch die Wahl quasi versucht haben, in Anführungszeichen zu beeinflussen oder beziehungsweise einfach wichtige Messages auf den Weg gegeben haben. Ja. Fand ich
oft,
gut.
Oft hört man ja nichts, Fußball darf sich nicht in die Politik einmischen und bla bla bla.
Ja, das kam jetzt auch von Seiten der Türkei.
Ja.
Aber da haben wir unsere Kollegen gestern schon abgelästert.
Richtig. Nee, das war natürlich auch nicht kein Top.
Und dein Top?
Top ist allgemein die Stimmung im Land, in den Stadien, in den Städten. Aber um es aufs Fußballerische mal zu gehen, ist der Torwart von Georgien, Mamardashvili. Der war für mich eine Riesenüberraschung. Habe ich echt vorher nicht am Schirm gehabt. Und wen ich auch kaum, also ich kannte ihn natürlich und wusste, dass er Fußball spielen kann, aber dass er so gut ist, wusste ich nicht. Der Nico Williams von Spanien bei Athletic Bilbao spielt. Also der hat mich schon extrem, ich meine, der hat auch noch ein bisschen die Effektivität, fehlt ihm noch vorm Tor. Vielleicht auch die Entscheidungsfindung, ist dies die richtige Entscheidung zu treffen, dann im 16er abspielen oder schießen. Aber er ist 21 und absolute Rakete. Bin ich gespannt, was da passiert nach der EM mit ihm.
Ja, wer mir auch extrem gut gefallen hat, ist, da hast du recht, der hat nur so ein bisschen, obwohl er ein bisschen älter ist als der Musiala, dieses, was der Musiala 2018 gehabt hat, diese Entscheidungsfindung.
2022,
ja. Dass er die Chancen vielleicht nicht immer zu 100% macht und da einfach noch so ein bisschen mehr Reife braucht. Bilbao hat, glaube ich, auch dank ihm oder mit ihm eine gute Saison gespielt, so wie ich es am Schirm gehabt habe. Und von dem her, der ist definitiv ein absoluter Matchwinner. Gefällt mir fast nochmal besser als sein Kollege auf der Außenbahn.
Ja.
Gut, der ist ja nochmal jünger.
Der ist nochmal 5 Jahre jünger.
Das muss halt
merkt
auch sehen.
Man dann schon mit 16.
So ein Körper.
Zu spielen, das ist schon so ein Turnier zu spielen, das ist schon brutal. Aber ich finde immer noch Nico Williams, der war ein bisschen
spritziger,
dominanter, irgendwie.
Auffälliger. Ja, mir hat ganz gut der Califiori gefallen von Italien. Da hätte ich auch noch gern mehr gesehen und weiß auch nicht, wie es ausgegangen wäre. Wäre der nicht gesperrt gewesen. Aber der hat, einerseits war der halt defensiv extrem fleißig, logischerweise als Verteidiger, und hat nach vorne viel mitgearbeitet, hat da aber teilweise einen feinen Fuß bewiesen, also mal so schöne Steckpässe gespielt und mal selber auch gute Flanken geschlagen und war da eigentlich immer präsent, und der hat den Italienern dann, finde ich, schon gefehlt. Ich glaube, dass der ist ja, glaube ich, bei Bologna. Ich bin gespannt, wie lange der da noch ist, weil der ist wirklich ein sehr guter Spieler.
Ich habe tatsächlich schon gelesen, dass anscheinend FC Arsenal dran ist, aber ich meine, du weißt ja, was das bedeutet. Da ist ja alle 5 Minuten hört man ein anderes Transfergerücht über solche Spieler, aber ich habe Italien bei dieser EM gar nicht so verfolgt. Ich glaube, Ich habe bloß ein Spiel gesehen von den Italienern. Ich habe bloß immer mitgekriegt, dass Christoph Kramer ja völlig in Ekstase war und irgendwie jedes Mal, wenn er vor dem Mikrofon war, hat er eine Liebeserklärung an Calafiori abgegeben. Hab dann mal zufällig, YouTube hat mit Algorithmus halt natürlich eine Zusammenfassung von Calafiori in der Serie A vorgespielt und habe mir natürlich dann angeschaut und was schon sagen, wie du es schon gesagt hast, das ist nicht bloß ein guter Verteidiger, sondern der könnte auch Mittelfeldspieler spielen. Also der hat eine gute Übersicht, Spielintelligenz, gute Pässe, gute Technik, also ja, ist wahrscheinlich auch einer, der bald tatsächlich bei einem größeren Verein spielt.
Das ist rundum ein guter Spieler, das kann man definitiv sagen. Und ich habe tatsächlich, ist mir der ganz am Anfang aufgefallen, weil ich den jetzt nicht kannte. Ich kannte die Italiener eigentlich immer nur aus Podcasts vom Namen her, weil die La Liga habe ich jetzt nicht so verfolgt und die haben fast keine Legionäre. Und der ist mir extrem positiv aufgefallen, von Anfang an, auch was die Körpersprache und so anging. Da hast du auch das Gefühl gehabt, das ist einer, der nach vorne was machen will.
Ansonsten war ja die italienische Mannschaft, also was ich so jetzt mitkriegt habe, wie
gesagt, deswegen ist er positiv
auch ein bisschen so eine negative Überraschung, obwohl die auch einen krassen Umbruch jetzt in den letzten Jahren durchlebt haben.
Ja, und was mich noch echt überzeugt hat, diese EM zumindest, war jetzt, du hast ja die Stimmung genannt, mich hat einfach die Mannschaft, die Deutsche, dieser Teamgeist, was die innerhalb kürzester Zeit hinbekommen haben, fand ich echt überragend. Mhm.
Ja, das alles so eine Lässigkeit ausstrahlen und nicht mehr so dieses Gewollte, wir wollen uns irgendwie anbieten an irgendwas. Das war gut. Ja.
Ich glaube, manchmal ist da einfach weniger mehr. Das kann man, glaube ich, in dem Zusammenhang wirklich sagen. Mhm. Weil wenn man sich so die Mannschaft anschaut, glaube ich, ja, wir haben ja schon gesagt, da wächst was ran und ich glaube, man freut sich jetzt auch. Nur jetzt dann noch so ein Pavlovic, wenn der jetzt wieder Mandelentzündung oder so hat.
Er hat schon oft Mandelentzündung.
Ja. Dann hast du halt da vielleicht auch nochmal welche. Sané ist operiert worden.
Richtig, ja.
Wissen wir jetzt nicht, ob das am Freitag zu viel war.
Kann schon sein, dass der vielleicht einfach trotzdem auch nicht bei 100% war. Also man hat es ja gemerkt, in der letzten Phase von Bayern München, von der Saison, hast du schon gemerkt, dass der hat ja nur noch für die Highlight-Spiele hat der irgendwie trainiert oder sich fit gespritzen lassen, keine Ahnung. Und vielleicht war er nicht bei 100%.
Irgendwann büßt.
Weil auch im Kopf war er nicht bei 100%, würde ich mal sagen.
Irgendwann büßt einem das der Körper wahrscheinlich dann doch ein bisschen. Aber Granit Xhaka, auch mit Muskelfaser, das
hat alles gegeben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ganz ehrlich. Also jeder, der schon mal ein Muskelfaser ist, sich zugezogen hat, ich weiß nicht, was die im Profisport dann noch alles für Hexereien haben, aber es ist schon beeindruckend.
Ja, du weißt ja nicht, welcher Muskel betroffen war und wie es krass, aber gut, wenn es eine Faser das ist, dann tut es natürlich dementsprechend weh und vor allem, das ist jetzt Oberschenkel Vorderseite, glaube ich, war es. Kann man schon vorstellen, dass es ordentlich Schmerzen macht. Ich weiß nicht, was die in Cortison reinspritzen und so. Aber
also ich
mache seine Muskulatur eher nur kaputt.
Ich habe am Ende der Saison bei uns in der Kreisliga auch mit den letzten 5 Spielen mit Oberschenkelproblemen gespielt. Da kannst du nicht. Also ich konnte da nicht gescheit spielen. Konnte nicht gescheit sprinten. Ich weiß nicht, ich hab die Schweizer tatsächlich auch nicht gesehen. Ob es aufgefallen ist, weil eigentlich hat er es ja nach dem Spiel im Interview gesagt, so, ach übrigens, ich habe das ganze Spiel mit Muskelfaser gespielt.
Nö, nee, dafür ist es nicht aufgefallen, also das definitiv nicht.
Ja, ist schon beeindruckend.
Also der war ganz, ganz präsent, würde ich sagen, was ich jetzt so in der Zusammenfassung gesehen habe. Und ich glaube, es hat sich ja keiner beschwert drüber, also es war eher so, dass er sich fürs Team mehr oder weniger geopfert hat. Aber ich habe auch mal einen gehabt und dann ist es ein Muskelbündelriss geworden.
Wie es weitergespielt hast, oder?
Ja, das ist natürlich dann problematisch, weil dann probierst du natürlich noch mit Ibos. Und das hat halt gar nicht mehr geklappt irgendwann. Und dann habe ich auch so Bandage gekriegt und dann ist es ein bisschen besser geworden. Und das merkst du einfach immer noch.
Ja, man muss nur mal schauen, wie Leverkusen reagiert.
Ja, ich glaube, dass die nicht so happy sind. Aber ich habe ja noch andere Spieler. Die sollen jetzt erstmal Urlaub machen, alle.
Ja. So eine EM-Viertelfinale, irgendwo kann man es dann schon verstehen. Das ist der wichtigste Mann bei der Schweiz und ja.
So schnell wird die Schweiz wahrscheinlich auch nicht mehr in so einem Viertelfinale stehen. Von dem her, glaube ich, kann man sagen, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat und der gern spielt, der macht eigentlich immer alles dafür, dass man auch fit wird und dass man spielen kann. Egal in welcher Liga.
Ja, das wird schon, der wird schon mit der medizinischen Abteilung Rücksprache gehalten haben und die werden es schon so gemacht haben, dass er spielen kann. Also, weil wenn es Ultra, dann hätte er Ultra Schmerzen und kann laufen, nicht. Dann muss auch so ein Spieler sagen, ja, so wie Khedira im WM-Finale, vor dem WM-Finale, geht vielleicht nicht.
Ja, Sané soll auch wieder fit werden zur Saison. Xhaka wird hoffentlich fit. Hoffen wir mal, dass die Nachwehen nicht so weit sind oder so lang gehen bei allen.
Richtig, zum Beispiel Pedri ist ja jetzt auch, fällt ja komplett fürs Turnier aus, nachdem ihn Toni Kroos ordentlich
geschlitzt
umgesenzt hat nach, was weiß ich, wie viele Sekunden.
Ich meine, man kann es schon mal machen, aber muss halt aufpassen.
Ja, das ist
er hätte halt schon eher gehen können auch, ja.
Ja, das ist immer so eine Sache, finde ich, irgendwie das erste krasse Foul noch in einer Minute, da gibt der der Schiri, die geben nie gelb dafür.
Das stimmt,
ich glaube, Schweiz-Deutschland Vorrundenspiel hat auch ein Schweizer, ich weiß nicht wen, er umgeflext hat nach 15 Sekunden nach einem Anstoß am Deutschen. War eigentlich auch eine klare gelbe Karte, aber da gibt es irgendwie, das habe ich nur ganz, ganz, ganz selten gesehen, dass einer in der ersten Minute gelb kriegt für ein gelbwürdiges Foul.
Ich glaube, das trauen sie sich einfach nicht, wobei eigentlich müssen sie es machen, logischerweise.
Ja, im Endeffekt, wenn sie in der 20. oder in der 70. Minute dasselbe Foul gibt, gibt's gelb.
Vielleicht will man das Spiel einfach da noch nicht zerstören, aber Schiedsrichterentscheidungen bei der EM, das ist sowieso eine eigene Podcast-Folge.
Richtig, ja.
Aber ja, ich
da
denke mal.
Auch mal so eine Top 10 der Fehlentscheidungen.
Ja, die Handzottels. Aber ich glaube,
das ist Platz 1, das ist schon safe.
Ich glaube, die Halbfinalpartien, die lassen wir morgen unsere Kollegen, oder?
Ja, da bin ich auch wieder am Start.
Ah,
da könnt ihr euch drauf freuen.
Dauergast.
Ja. Faktenchecki und Tracer.
Oh, es fehlt passt du. Ja, dann wird es bestimmt gut. Nee, dann lasse ich euch eure Expertise morgen aussprechen. Unsere Tops und Flops kennt's. Schauen wir mal, wie es wird.
Richtig.
Macht's gut.
Arbeit, Erik.